Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bei uns ist die Schulversorgung nicht mehr gesichert. Viele Kinder und Lehrkräfte sind krank. Ein besorgter Vater aus Brandenburg wird uns hier gleich erzählen, warum er sich schnellere Reaktionen von den verantwortlichen Stellen für den Schulbetrieb wünscht. Außerdem schauen wir auf die Medizinerausbildung. Hier hat eine Umfrage jetzt gravierende Mängel in den Kliniken ergeben. Und wir sprechen über die aktuelle Lage der Hochschulen in Afghanistan und die Frage, wie Deutschland unterstützen kann. Hallo damit zu Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. In den derzeitigen politischen Debatten zur Frage, wie man die vierte Corona-Welle in den Griff bekommen soll, wird weiter betont, dass Schulschließungen wie bei vorherigen Wellen unbedingt zu vermeiden sind. Nur was, wenn hohe Corona-Zahlen diese Maßgabe faktisch überholen, so wie an der Humboldt-Grundschule Eichwalde in Brandenburg zum Beispiel, wo Mike Finke zur Elternschaft gehört. Er sagt, bei uns ist die schulische Versorgung nicht mehr gewährleistet. Und er hat sich deshalb auch schon an das Bildungsministerium und den Landrat und an uns gewendet. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Schule hat etwa 400 Schülerinnen und Schüler, das sollten wir noch sagen, rund 25 Lehrkräfte. Wie ist denn die aktuelle Situation?
Ja, tatsächlich ist leider mit Stand der Ende der letzten Woche die Situation so, dass aktuell 100 Positivtests bei den Schülern vorliegen und die Lehrerschaft mit etwa 50% im Krankenstand ist.
Das bedeutet, Sie haben im Moment keinen Unterricht mehr?
Das bedeutet, dass weiterhin keinerlei Information zur Frage, ob Unterricht oder nicht, erfolgt ist. In unserem Fall hat sich die Klassenlehrerin bei uns am 13.11. gemeldet und mitgeteilt, dass sie eine Infektion hat. Das ist die letzte Information, die offiziell erfolgt ist.
Sie kriegen aber weiter E-Mails, zum Beispiel auch von der Hortleitung. Aber Sie wünschen sich eigentlich dringend Informationen aus dem zuständigen Gesundheitsamt und die bekommen Sie nicht.
Ja, in der Tat. Die Gesamtschule ist und die Lehrerschaft ist hoch engagiert, versuchen gemeinsam mit den Eltern alles Mögliche zu machen, aber haben scheinbar tatsächlich das Problem, dass sie auf ein überlastetes Gesundheitsamt treffen, was keinerlei Informationen zur Frage des weiteren Verlaufs gibt. Und das scheint auch vor Ort das große Problem zu sein.
Jetzt ist es aber so, dass das Gesundheitsamt allein befugt ist, Eltern von Kontaktkindern zu informieren und auch verbindliche Maßnahmen einzuleiten. Wie regeln Sie das denn jetzt?
Ja, tatsächlich so irgendwie gar nicht. Ein Großteil der Eltern hat jetzt eigeninitiativ die Kinder aus der Schule genommen. Die Schule hat insofern reagiert, als dass es nur noch notwendig ist, auf der Homepage eine kurze Information zu geben, dass das Kind nicht mehr in die Schule geht. Es gilt ja weiterhin Präsenzpflicht eigentlich, sodass Stand jetzt in vielen Klassen sicherlich nicht mehr als 4 oder 5 Kinder sich noch in der Schule befinden, aber eben mit der unklaren Information zur Kommunikationslage, wie geht es weiter? Und der Frage, was bedeutet das eben auch für die digitale Bildungsplattform?
Ist denn sozusagen alles startklar eigentlich mit dieser Plattform oder wo hakt es da?
Also es gibt in Brandenburg ja eine Cloud, die sich in der ersten Welle und im ersten Lockdown auch bewährt hat. Nach anfänglichem Einarbeiten hat es für alle sehr gut geklappt. Stand jetzt ist aber, dass zum Teil Lehrer keine Zugangsvoraussetzungen haben, noch nicht damit gearbeitet haben oder sich auch schlicht weigern und lieber Dinge per E-Mail schicken. Man sich an der Stelle, ich habe Verständnis für vieles, aber schon fragt, warum man nicht zumindest das Szenario, dass im Winter wieder mit so etwas zu rechnen ist, mal in Erwägung gezogen hat.
Diese Frage stellen Sie auch an das Bildungsministerium in Brandenburg und auch an den Landrat. Ich hatte es erwähnt, Sie haben beiden geschrieben. Haben Sie denn schon eine Antwort bekommen? Ich meine, die kriegen wahrscheinlich ziemlich viele E-Mails zurzeit.
Ja, fairerweise muss man sagen, heute ist Beginn der Woche und ich habe bisher noch keine Antwort erhalten. Das Ganze aber auch erst Ende letzter Woche losgeschickt.
Sie haben uns geschrieben, es herrscht aktuell große Angst und Unsicherheit. Das haben Sie ja gerade schon ein bisschen beschrieben. Und Sie sagen, die schulische Versorgung ist nicht mehr gewährleistet. Wer muss denn jetzt handeln?
Ja, letztlich wäre für mich schon jetzt auch mal ein Bekenntnis wichtig, wie es weitergehen soll. Es gibt ja durchaus zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die Schule zuzumachen, zumindest für die nächsten 14 Tage, und die Versorgung digital wieder zu gewährleisten, mit all den Schwierigkeiten, die dazugehören. Oder die andere ist, der Spahn hat gerade in der Bundespressekonferenz gesagt, nach dem Winter sind alle geimpft, genesen oder gestorben. Das scheint ja ein Bekenntnis dazu zu sein, dass auch alle Kinder am Ende zumindest infiziert und genesen sein sollten. Dann muss man dieses Bekenntnis aber auch deutlicher artikulieren.
Das bedeutet, Sie finden, dass die Politik, die Schulpolitik im Sommer eigentlich nicht die notwendigen Vorkehrungen für einen gesundheitssicheren Corona-Winter geschaffen hat?
Ja, es war bei allen die Hoffnung da, dass der Winter nicht so schlimm werden wird. Und jetzt wird er es doch und man schaut sich an und die Dinge dauern einfach zu lange. Brandenburg hatte bis zum 15.11. keine Maskenpflicht für die Klassen 1 bis 6. Und das dauert eben zu lange und die Ergebnisse sieht man jetzt.
Was ist denn, wenn Sie jetzt die Post bekommen, eine E-Mail bekommen, wo drin steht, dass die Schule geschlossen wird? Könnten Sie das denn als Eltern gerade stemmen?
Also wir sind in der Situation, dass es gut geht. Wir würden uns auch gegenseitig unterstützen in der Elternschaft. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass es für einzelne Versorgungs- und Betreuungsprobleme gibt, die sich allerdings auch ein Stück weit lösen lassen. So war es ja auch in der letzten Welle mit der Möglichkeit, im hier bestehenden Hort dann die Kinder betreuen zu lassen, eben nur wenige Kinder, dadurch geringeres Infektionsrisiko. Ja, das würde ich mir wünschen und ja, das würden wir auch stemmen können.
Mike Finke war das, ein Vater aus Brandenburg, der sich gemeldet hat bei uns und gesagt hat, wir haben im Grunde schon eine Schulschließung hier faktisch, aber unkontrolliert. Danke.
Vielen Dank, gerne.
Sind wir fit für Homeschooling und welche digitalen Konzepte haben sich bei den Lockdown-Erfahrungen bewährt? Diese Fragen stellen sich jetzt viele und wir haben ja gerade von einem Vater aus Brandenburg gehört, wo es zum Beispiel noch bei der dortigen Schulcloud so hakt. Schauen wir jetzt in ein anderes Bundesland, nach Baden-Württemberg. Hier gab es gerade eine Online-Tagung zum Thema Schule und Lehrerbildung 4.0, von der Improvisation zur Innovation. Thomas Wagner hat für uns zugehört und auch im Schulalltag mal nachgefragt.
Eine Information ans gesamte Kollegium, die heute Nachmittag anbesetzte Gesamtlehrerkonferenz findet digital statt.
Gymnasium Überlingen-Bodensee-Kreis. Präsenzunterricht ja, aber digitale Lehrerkonferenz. Da werden Erinnerungen wieder wach an damals im Frühjahr 2020, als Schulen pandemiebedingt erstmals geschlossen wurden.
Also sehr gut lief mit Sicherheit, dass die Schulleitung und das Schulleitungsteam relativ schnell sich geeinigt hatte auf eine Plattform, die wir installieren wollten und dann tatsächlich ein paar Tage später eigentlich die komplette Schule digital auf unserer Plattform online war.
Jannik Weißlogel unterrichtet die Fächer Sport, Ethik und Gemeinschaftskunde und gehört dem aus mehreren Pädagogen bestehenden Administratorenteam an, das die Digitalisierung der Schule begleitet. Der letzte Lockdown inklusive Fernunterricht liegt Monate zurück, aber die Digitalisierung der Schule bleibt, ergänzt Mathe- und Physiklehrerin Andrea Ernst.
Also ich komme gerade aus dem Unterricht, wo ich Schüler hybrid in den Unterricht dazugeschaltet habe, die in Quarantäne sind aktuell. Ich habe aber genauso gut eine Schülerin auch dazugeschaltet, die am Knie operiert wurde letzte Woche und im Krankenhaus lag und dort gerne den Unterricht verfolgt hat. Das sind Dinge, die sicherlich bleiben werden.
Das sind aber auch Dinge, die neue pädagogische Konzepte erfordern. Unterricht muss anders geplant werden als die althergebrachte Physik- oder Mathestunde. Dabei gilt eine Regel: Auf die Lehrkraft kommt es an und auf deren Einstellung.
Also Lehrkräfte, die tendenziell eher einen Nutzen bei der Nutzung digitaler Medien gesehen haben, haben auch tendenziell Medienentwürfe generiert, die eine höhere Unterrichtsqualität hatten.
Fasst Andreas Lachner, Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Tübingen, während der Online-Tagung Schule und Lehrerbildung 4.0 das Ergebnis einer Erhebung zusammen. Demnach steigt die Unterrichtsqualität mit der Kenntnis des Lehrpersonals zu den Nutzen digitaler Techniken. Die müssen aber auch auf die Unterrichtsmaterialien passgenau zugeschnitten sein.
Jetzt gab es unterschiedliche Fälle, auch in unterschiedlichen Fächern, wo sich aber diese sobald fachspezifische Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestanden haben, dass das Lehrpersonen viel stärker befähigt hat, auch direkt adäquat digitale Medien im Unterricht einzusetzen.
Unterrichtsmaterialien zugeschnitten auf ein digitales Werkzeug. Wie schaut so etwas in der Praxis aus?
Ich beschleunige mich nach oben, dann lasse ich den Körper runterfallen. Aus der reinen Beobachtung, die wir dort hatten, haben wir jetzt nachgemessen mit dem Smartphone. Da ist tatsächlich eine Beschleunigung zu beobachten.
Erik Gremser von der Technischen Universität Darmstadt stellt auf dem Online-Kongress eine App vor, mit der sich mit dem eigenen Körper erfahrene Beschleunigung auf dem Smartphone dokumentieren lässt. Gut für den Bio- oder Physikunterricht. Während ein weiteres Programm bei der Frage weiterhilft:
Wie können Schülerinnen selbst Phänomene eben auf der Teilchenebene erklären und dieses aber auch festhalten?
Schildert Sabrina Siskowski, die sich an der Uni Konstanz um Fachdidaktik für Naturwissenschaften kümmert, ein weiteres Beispiel. Schöne neue Digitalwelt an den Schulen. Gäbe es da nicht einige Hürden bei der Umsetzung? Mario Schimanski vom Institut für Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Berlin stellte auf der Online-Tagung fest,
dass zu der Infrastruktur natürlich auch Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten werden müssen. Es wird halt eben dann immer auf die Lehrerinnen und Lehrer eingedroschen. Ja, könnt ihr das nicht? Ja, woher sollen sie es dann können?
Und woher sollen sie die Zeit dafür nehmen? Allein mit den technischen Herausforderungen der Digitalisierung hätten viele Lehrerinnen und Lehrer schon genug zu tun, meint Schulleiter Hans Weber vom Gymnasium Überlingen. Wann sich dann noch mit den neuen Unterrichtswerkzeugen vertraut machen?
Es wird sehr viel durch Lehrkräfte, die hier sich privat fortgebildet haben, auch geleistet. Und die bräuchten eine deutlich stärkere Zeitressource, die ihnen dafür zur Verfügung steht, als das im Moment möglich ist.
Nachmittag in Deutschlandfunk, hier ist Campus und Karriere. Deutschland leidet an Fachkräftemangel. Das ist heute durch den DIHK-Report nochmal deutlich unterstrichen worden. Und es fehlen auch weiterhin viele Ärzte, was in der Pandemie empfindlich auffällt. Und eine Umfrage der Gewerkschaft Marburger Bund stimmt nicht wirklich positiv für die Zukunft. Denn die überwiegende Mehrheit der jungen Ärzte in Kliniken, heißt es in dieser Studie, sei mit ihrer Ausbildungssituation unzufrieden. Näheres dazu von Daniela Remus.
Erschöpfung, Dauermüdigkeit und die permanente Sorge, etwas falsch zu machen, diese Gefühle bestimmen bei vielen angehenden Medizinerinnen und Medizinern die Zeit nach dem Studium. Dann, wenn sie das erste Mal in ihrem Beruf arbeiten, meistens in einer Klinik, um dort ihren Facharzt zu machen.
Und man merkt halt zunehmend durch den Personalmangel, dass man halt schon früher zum Beispiel Dienste machen muss oder soll. Das heißt ja aber dann für den Patienten, da ist dann, sag ich mal, ein unerfahrener Arzt in Weiterbildung, der halt dann öfters den Hintergrund anrufen muss. Das heißt, die Oberärzte sind dann mehr belastet, weil das macht man schon, wenn man halt sich unsicher ist und man ist halt noch Arzt in Weiterbildung, dann muss man halt den anfragen, der halt schon Facharzt ist und der sich besser damit auskennt.
Den Hintergrund anrufen heißt, die junge Ärztin ist allein auf der Station. Sie kann in Zweifelsfällen den Oberarzt anrufen, doch in der Praxis ist das nicht immer gern gesehen. Angeleitetes Lernen sei das nicht, räumt Dr. Dorothea Kerner ein, angehende Radiologin an einer deutschen Uniklinik. Ihren Chef beschreibt sie als engagiert und verantwortungsvoll, aber damit ist er offenbar eine Ausnahme. In einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund unter 3000 jungen Ärztinnen und Ärzten gaben 2/3 an, dass sie das geforderte Weiterbildungswissen nicht vermittelt bekämen. Außerdem hat fast die Hälfte der Befragten nie ein Feedback für ihre Arbeit erhalten. Das ist letztendlich nicht nur schlecht für die Patienten, sondern auch für die Klinik. Mehr als 42% der Nachwuchsmediziner, so die Umfrage, wollen im ambulanten Bereich arbeiten, Tendenz steigend. Sie fühlen sich nicht nur fachlich, sondern auch emotional in schwierigen Situationen alleingelassen.
Häufig stimmt man da mit den Füßen ab, das heißt, man geht halt, geht in eine andere Klinik, geht manchmal in ein größeres Haus, geht in eine Praxis, wo man ja auch zum Teil Weiterbildung machen kann. Und man merkt halt dann einfach diese hohe Fluktuation und auch mit die Unzufriedenheit, die dann da schon bei den Kollegen da ist einfach.
Die Gesellschaft altert, der Bedarf an medizinischer Versorgung steigt, aber in den Kliniken ist das Personal und die Zeit knapp. Nicht nur für die Kranken, sondern eben auch für den Medizinernachwuchs. Um zu erklären, Therapien zu begründen, Diagnosen zu besprechen, asymptomatische Fälle einzuordnen und nicht zuletzt über die Klinikbürokratie zu informieren.
Und das ist ja auch eine Forderung, die wir aufstellen, dass eben eine entsprechende Personalausstattung vorhanden ist, damit Weiterbildung auch wirklich stattfinden kann, dass diese Freiräume geschaffen werden, damit eben einmal diese Inhalte vermittelt werden können und die Kompetenzen aufgebaut werden können.
Dr. Hendrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein und für Weiterbildung zuständig, befürchtet, dass viele Medizinstudierende wegen dieser unattraktiven Bedingungen hinschmeißen könnten. Und sich der Ärztemangel deshalb noch vergrößert. Hinzu kommt noch ein weiteres Problem: die Organisation des Arbeitsalltags in den Kliniken. Die hat sich in den letzten Jahrzehnten offenbar wenig geändert, aber der medizinische Nachwuchs ist nicht mehr bereit, 60 bis 70 Stunden pro Woche zu arbeiten, betont Dorothea Kerner.
Und das ist, glaube ich, insgesamt ein bisschen auch ein Generationenwandel, dass man halt das einfach nicht mehr sein ganzes Leben nur in der Klinik verbringen möchte, sondern halt auch ein Leben noch nebenher haben möchte.
Diese Einstellung verstärkt den Personalmangel, denn viele arbeiten mittlerweile in Teilzeit. Trotzdem ist das Thema Work-Life-Balance für Hendrik Herrmann nicht das einzige.
Ich glaube, das Problem liegt eher nicht in den Generationen, sondern liegt in der zunehmenden Zentrierung und dem Primat der Ökonomisierung oder Ökonomie und teilweise sogar Merkantilisierung im deutschen Gesundheitswesen.
Im Klartext, es liegt an der Krankenhausfinanzierung. Seit die vor rund 15 Jahren reformiert wurde, betreiben Konzerne die Kliniken nach privatwirtschaftlichen Vorgaben. Und deshalb seien sie verantwortlich für den Personalmangel und die schlechten Arbeitsbedingungen. Das müsse die Politik endlich ändern, denn sonst werde der Ärztemangel bald noch deutlich gravierender. Denn das zeige die Umfrage sehr klar. Die nachwachsende Generation ist nicht bereit, die strukturellen Defizite in den Kliniken auf Kosten ihres Privatlebens aufzufangen.
Campus und Karriere. International.
Keine Gehälter, eine strikte Geschlechtertrennung, weniger oder überhaupt kein Zugang zu Bildung für Frauen. Seit die Taliban im Sommer die Macht in Afghanistan übernommen haben, hat sich auch die Situation an den Hochschulen dramatisch verändert. In den letzten Wochen gab es in der Folge viele Unterstützungsanfragen an die Adresse deutscher Partnerhochschulen. Und der Deutsche Akademische Austauschdienst hat extra eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, die unterstützen soll in dieser schwierigen Situation. Dr. Christian Hülshörster ist dafür zuständig. Guten Tag, Herr Hülshörster.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Gerade wurde aus Afghanistan erst wieder gemeldet, dass die Taliban weitreichende Einschränkungen für Fernsehinhalte verhängt haben. Reiht sich ein in ganz, ganz viele weitere Freiheitsbeschränkungen, die schon erfolgt sind. Was wissen Sie denn über die aktuelle Lage an den Hochschulen in den Wissenschaften?
Es ist natürlich relativ schwierig, gerade wirklich aktuelle und verlässliche Informationen aus Afghanistan zu bekommen. Das, was wir hören, bekommen wir von einzelnen Leuten, die sich direkt an uns wenden. Und das Ganze ist natürlich bruchstückhaft. Aber was wir, glaube ich, im Moment sagen können, ist, dass an den staatlichen Hochschulen eigentlich so gut wie kein Unterrichtsgeschehen stattfindet. Einfach deswegen, weil natürlich Dozenten und Dozentinnen auch keine Veranlassung sehen, zur Universität zu kommen und dort zu unterrichten, weil sie seit Monaten nicht bezahlt worden sind. Also einige kommen einmal die Woche, das ist dann mehr so eine Art Pflichtbesuch, aber dort haben sie auch konkret nichts zu tun, weil auch die Studierenden eigentlich gerade nicht an die Universität gehen. Das ist wahrscheinlich einfach ein Ausdruck der allgemeinen Verunsicherung, von der Situation und der besonderen Situation der Frauen gar nicht zu reden, die ja im Grunde genommen auch wirklich von der Universitäten aktuell verbannt sind.
Was läuft denn gerade an Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland? Ich hatte es schon erwähnt, der DAAD hat extra diese Anlaufstelle eingerichtet, weil es eine Menge Fragen gibt.
Also die Fragen, die wir bekommen, und das sind recht viele, beziehen sich vor allen Dingen darauf, was kann man denn konkret tun, um Leuten, die das Land verlassen wollen, hier konkret in finanzieller Hinsicht unter die Arme zu greifen, aber auch was dieses schwierige Thema der Ausreise angeht. Und während bei dem Thema der Ausreise wir natürlich relativ wenig tun können, das ist dann Aufgabe des Auswärtigen Amtes, bemühen wir uns natürlich um finanzielle Optionen, Unterstützungsmöglichkeiten für die Leute, die den Weg ins Ausland schaffen. Und das ist nach meinem Eindruck schon der wirklich überwiegende Teil der Akademikerinnen und Akademiker. Also da ist im Moment sehr wenig Bereitschaft oder Interesse vorhanden, wirklich in dieser Situation vor Ort zu bleiben. Und da freut es mich natürlich ganz besonders, dass wir es jetzt geschafft haben, in der letzten Woche nach Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt das Angebot an den Hilde-Domin-Stipendien doch signifikant aufzustocken. Durch eine Sonderfinanzierung können wir da zumindest eine Sonderquote Afghanistan von 30 weiteren Stipendien vergeben. Das sollte durchaus ein wichtiger Beitrag sein aus meiner Sicht.
Wissen Sie, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Afghanistan jetzt in den letzten Monaten nach Deutschland gekommen sind?
Nein, diese Zahlen hat keiner im Moment. Ich kann, glaube ich, nur sagen, was wir konkret fördern im Rahmen unserer Maßnahmen. Also wir haben in der ersten Runde des Hilde-Domin-Stipendienprogramms jetzt Laufzeit 2021 insgesamt 12 Stipendien von 50 Stipendien an Afghaninnen und Afghanen vergeben. Und wir werden jetzt eben diese Sonderquote haben. Das heißt, wir können dort noch einmal 30 Stipendien vergeben.
Also es wird was getan. Das ist aber, sagen wir mal, übersichtlich. Das ist das, was hier gemacht werden kann, hier in Deutschland. Aber was kann man denn vor Ort eigentlich tun? Gibt es eine Möglichkeit, mit den Partnerhochschulen überhaupt noch in Kontakt zu kommen?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich auch die Leitungsebenen der Universitäten in Afghanistan aktuell wieder nicht besetzt sind oder gerade unbesetzt werden. Und die Rahmenbedingungen, sprich gerade das Thema Finanztransfers nach Afghanistan, sind so komplex, dass, glaube ich, gerade keiner eine Aussage machen kann, welche Arten der Zusammenarbeit wirklich jetzt mittelfristig und langfristig möglich sind. Ich denke, was wichtig sein wird, ist, neben den Unterstützungsangeboten hier in Deutschland mal darüber nachzudenken, was im Bereich Distance Learning, Online Learning möglich ist. Das ist natürlich für Afghanistan ein schwieriges Feld. Wir haben das in der Vergangenheit auch schon ausprobiert. Es gab ja auch durchaus erste Projekte, die in diese Richtung gegangen sind. Aber das wird vor dem Hintergrund der ungeklärten Verhältnisse und der schwierigen Sicherheitssituation, die sich auch kurzfristig nicht bessern wird, wahrscheinlich einer der wichtigen Ansatzhebel einfach auch für die kommenden Monate, wenn nicht Jahre, sein.
Können Sie mal sagen, was vielleicht so besondere Forschungsfelder sind, die in den letzten Jahren ganz weit oben auf der Liste standen?
Genau, wir haben in den 20 Jahren dann ordentliche Arbeit geleistet zusammen mit den Hochschulen. Vielleicht nur eine Zahl, da sind immerhin auch seitens der deutschen Bundesregierung über 55 Millionen Euro in den Bereich des akademischen Austausches investiert worden. Es gibt bestimmte Fachkoordinationen, die hier Schwerpunkte waren. Ich will vielleicht zwei nennen, einfach weil die besonders herausstechen. Das ist einmal der Bereich Informationstechnologie und einmal der Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Das waren also zahlenmäßig mit Abstand die größten Fachbereiche, die wir gefördert haben. Gerade im Bereich der IT ist hier wirklich Bemerkenswertes geleistet worden. Da sind eigentlich an allen afghanischen Hochschulen Rechenzentren aufgebaut worden, wo man eben nicht nur die Hardware beschafft hat, sondern vor allen Dingen, das finde ich sehr wichtig, auch das Personal trainiert hat, was diese Rechenzentrum eben über Jahre betrieben hat. Ja, im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, ein anderes Beispiel, wurde eigentlich in Zusammenarbeit mit einer deutschen Hochschule ein Curriculum entwickelt, was landesweit zuletzt eingesetzt wurde. Also das sind sicherlich Ansätze, die wir auf geeignete Art und Weise unbedingt weiterführen möchten.
Dr. Christian Hülshörster war das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zur Lage der Hochschulen und der Wissenschaft in Afghanistan und zur Frage, wie Deutschland unterstützen kann und Perspektiven schaffen kann für Geflüchtete. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
International ist auch unsere letzte Meldung heute und sie kommt aus Down Under. Australien nämlich öffnet seine Grenzen wieder ab dem 1. Dezember für Studierende und Fachkräfte, die vollgeimpft sind und ein Visum haben. 20 Monate Grenzschließung wegen der Corona-Pandemie sind damit beendet. Die Suche nach Doppelgängern von Haustieren in der Kunstgeschichte und ein feministisches Singspiel. Mit Themen aus Kunst und Pop geht's hier gleich weiter in Corso. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.